Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Packende Anders. Heute mal mit einem Gast, der nicht direkt aus der Verpackungsbranche kommt. Ich bin ganz gespannt auf seinen Input. Endlich mal jemand von der Anwenderseite. Bin da ganz happy drüber. Ich habe Florian Kirchenbauer gewinnen können für ein Gespräch über ein super spannendes Thema. Zwar auch mit Verpackung und Logistik hat was zu tun, aber jetzt erstmal nicht mit der klassischen Projektierung mit Neukonzept und Überarbeitung, sondern mit einer Dienstleistung für ein ganz anderes Gewerbe. Und da gebe ich das Wort gleich weiter an Florian. Florian, stell dich einfach mal kurz vor, was macht deine Firma, was machst du und wie um Himmels Willen seid ihr mit Verpackungen und Logistikkonzepten unterwegs?
Genau, ja, auch von mir, hallo. Mein Name ist Florian Kirchenbauer. Ich bin COO bei der Günther Bechtold GmbH. Ein Lohnfertiger für Metallteile, das losgeht von Laserstanzen über Biegen, Schweißen, Montage von Komplettbaugruppen, die QS, QM, also Berichte und Lieferantenmanagement. Und der letzte Schritt bei uns ist natürlich die Logistik und das Verpacken, aber dazu gleich mehr.
Ja, dass eure Branche irgendwann mal mit dem Thema Verpacken und Verschicken konfrontiert ist, das ist klar. Das haben ja haben letztendlich alle Industrieunternehmen, die irgendwas herstellen und was dann zum Kunden gelangen muss. Jetzt habt ihr das aber bei euch auf der Homepage und euch auch in eurem Vertriebsprozess relativ weit oben von der Priorität mit angesiedelt. Und es ist ja ganz klar von euch auch als ein großer Wertschöpfungsbaustein in eurem Portfolio mit aufgegeben. Wie seid ihr denn da überhaupt dazugekommen? Weil es ist ja eigentlich, fachfremd von eurem Bereich Metallverarbeitung.
Ja, das stimmt. Es ist völlig fachfremd, ist aber mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Man kann davor sehr hohe Qualität liefern und sicherstellen. Sobald das Verpackungsmaterial hinten raus aber nicht passt, ist das alles eigentlich nichts wert, weil die Teile, die brauchen nur verrutschen auf dem LKW oder kleine Kratzer haben und der Kunde ist damit einfach nicht mehr zufrieden, was auch völlig verständlich ist, weil wer kauft sich ein Teil und akzeptiert Kratzer oder Fahrer oder sogar eine Beule, ist so nicht mehr akzeptiert worden und deswegen auch gleich die Überleitung, warum? Die Kunden haben uns dazu gebracht. Unsere Kunden waren einfach mit der Standard-Euro-Palette, vielleicht noch eine Umrandung drumherum, nicht mehr zufrieden. Es war so, dass ganz spezielle Anforderungen nötig waren, um sicherzustellen, dass die Ware so wie bestellt auch ankommt. Und das ist mittlerweile ein fest implementierter Punkt bei uns. Das passiert bei der Angebotserstellung. Da wird von unserem Vertrieb sofort abgefragt, wie denn der Versand ausschaut. Ist das ein Selbstabholer? Ist das ein Teil, was wir liefern? Und wie wird es verpackt? Ist das ein sensibles Stahlteil ohne Oberfläche, sage ich jetzt mal, ob das eine VCI-Verpackung bekommt oder ob es davor eben eine externe Oberflächenbehandlung bekommt? Und da muss man auch dann eben sicherstellen, dass die Oberflächenbehandlung, sei es Lackieren, sei es Verzinken, sei es irgendeine andere Oberflächenbehandlung, dass die unbeschadet beim Kunden ankommt, weil gerade der Werkstoff Stahl da wenig verzeiht.
Okay, also wir sind jetzt schon sehr schnell in die Technik und in eure faktischen Lösungen eingestiegen. Ich möchte gerne nochmal einen Schritt zurück machen. Also du hast gerade von Checklisten gesprochen, die bei euch im Vertrieb angesiedelt sind, beziehungsweise einfach einen Fragenkatalog, wo ihr vertriebstechnisch abklärt, was für Anforderungen hat denn euer Produkt oder das Produkt eures Kunden, was ihr dann verkauft an ihn, an die Logistik, an die verpackungsrelevante Supply Chain. Also wie muss ich mir das vorstellen? Habt ihr euch da einen Standardprozess mal überlegt oder sind das einfach Erfahrungswerte aus vergangenen Projekten?
Es ist eine Mischung aus beiden. Also wir haben tatsächlich eine Checkliste, die auch auf die Materialien abgestimmt ist und auch viel Erfahrungswerte, weil wir langjährige Kunden haben, also da redet man von Jahrzehnten und an denen sind wir gewachsen, haben wir uns hocharbeiten dürfen im Logistikbereich und man weiß dann schon langsam, wie sich der Kunde das vorstellt. Auf der anderen Seite sitzt oftmals der gleiche Einkäufer und dann kommt einfach die Frage, wie beim vorherigen Projekt und dann, ja, und dann ist es klar, welche Maßnahmen man machen muss. Aber auch bei Neukunden, Neuteilen ist eben dann das Teil des Vertriebsgesprächs. Ist ja schön, wenn wir technisch abbilden können, was der Kunde verlangt, aber man muss es halt dann auch logistikmäßig umsetzen. Die Logistik besteht ja nicht nur aus der korrekten Verpackung, sondern auch, wie stellen wir sicher, dass der Kunde immer zu seinem Abruftermin die Ware rechtzeitig erhält.
Okay, dann du hast das Thema jetzt schon ausgeweitet von der Verpackung hin zur Logistik, zur Transportlogistik. Da steckt natürlich auch konzeptionell viel dahinter. Es geht ja nicht einfach nur auf den LKW raus und landet beim Kunden, sondern ihr bietet ja unterschiedliche Liefersysteme auch an. Also zum Beispiel ja. Just-in-Time, Kanban-Modelle, sowas in die Richtung. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen mehr dazu erzählen?
Ja, natürlich. Also wir haben kritische Teile, die direkt ans Fertigungsband geliefert werden. Da ist natürlich ein großes Vorneweg-Liefern oder auch ein zu spät liefern ein No-Go. Das wäre dann die Just-in-Time-Lösung. Da hat man ganz schmale Lieferfenster. Wir hatten mit einem ganz großen Kunden ein Prestige-Objekt und da hatten wir ein Lieferzeitfenster von 6 Stunden. Das mussten wir bedienen. Man geht natürlich dann auf Nummer sicher, ist schon 2 Stunden vorher da, dass ja, das korrekt abläuft. Ja. Andere Möglichkeiten sind natürlich Lieferabrufsysteme, dass wir Lose zusammenfassen, sage ich jetzt mal einfach ein 20er Los produzieren und der Kunde ruft dann immer ein 5er Losen ab. Die halten wir vor, weil es auch aus Produktionssicht natürlich Sinn macht, größere Lose zu fertigen. Und die lagern wir ein, sind komplett fertig, verpackt und werden nur zum Stichtag verladen und eben weggeschickt.
Okay. Genau. Wir haben im ersten Block jetzt ja die Kennzahl Produktschutz angesprochen. Das geht bei euren Produkten natürlich über alles. Also Ziel Nummer 1 sollte es ja, denke ich mal, sein, dass die Ware heil beim Endkunden ankommt. Was würdest du jetzt als zweite große Kennzahl bei euch mit einnehmen? Weil diese ganzen Dienstleistungen, das ist ja, bringt ja auch Kosten auf eurer Seite mit sich. Ja, es ist ja nichts, was man so aus Goodwill einfach so mitmacht, sondern da steckt ja viel Energie, viel Manpower, Frauenpower drinnen in dem Ganzen. Wie kriegt ihr das vermarktet und ist das was, wo ihr einen Mehrwert auch für euch rauszieht?
Also die Vermarktung ist eigentlich relativ schnell immer abgeschlossen, indem man die Frage stellt, in welcher Qualität das ankommen soll. Und da wird der Kunde das erste Mal auch hellhörig und weiß, dass wenn ich jetzt auf der Europalette bestelle, kann unter Umständen einfach eine Fehlleistung passieren. Die verrutschen auf dem LKW, die werden vom Gabelstaplerfahrer irgendwie nur kurz angefahren und dann ist ohne entsprechenden Schutz einfach der Schaden riesengroß. Also aus Vermarktungssicht ist die Frage relativ schnell geklärt und da knickt der Kunde auch ein. Also vielleicht, dass man kurz abholen muss, aber da ist eigentlich kein großer Widerstand, weil jeder den Mehrwert sofort sieht. Aus der Sicht, wie wir das umsetzen, also die Verpackung und Logistik ist natürlich kein Goodwill mehr, was man dem Kunden on top schenkt. Das ist ein fester Bestandteil des Vertriebs oder auch des Vertriebsprozesses. Das ist mit Kosten behaftet. Es werden unter Umständen auch extra Paletten angefertigt, die nur für die Teile da sind. Das sind Pendelpaletten, die natürlich einen langen Lebenszyklus haben, aber die optimiert für ein LKW und optimiert fürs Produkt angefertigt werden, dass man da keinerlei Ressourcen verschwendet und die maximale Produktsicherheit gewährleistet. Das sind Kosten, die übernehmen wir, leiten sie aber gerade aus dem Kunden weiter. Also das ist auch kein Geheimnis. Wir wollen auch, es ist nicht unsere Intention, da großen Gewinn rauszuschlagen. Wir haben unsere Wertschöpfung woanders. Die Verpackung liegt bei Profis. Wir sind einfach nur das ausführende Organ, sage ich jetzt mal, das sich darum kümmert, dass genau diese Palette für dieses Produkt bei uns im Haus ist. Und die Kosten werden auch 1:1 weitergegeben. Da haben wir, verdienen da nichts dran. Das ist eine Service-Dienstleistung, die wir anbieten, wo aber nichts dran verdient ist.
Ja, jetzt seid ihr ein Unternehmen mit, korrigiere mich da bitte, mit knapp 100 Leuten, ein bisschen mehr als 100 Leute, glaube ich.
Ja.
Wie muss ich mir das von der Arbeitskraft, vom Einsatz her vorstellen? Wer in eurem Unternehmen und gerade wie viele Menschen sind denn mit dem Bereich Verpacken und Logistik beschäftigt?
Also die Logistikabteilung ist bei uns groß besetzt. Da geht's los. Also unter der Logistikabteilung haben wir auch dann noch die Fakturierung eben, die sich dann mit Zollabwicklungen beschäftigt. Das gehört auch dazu, wird auch gerne mal vergessen, weil jedes Land hat unterschiedliche Einfuhrbestimmungen, wenn es außerhalb der EU ist. Dann haben wir Spezialisten im VCI-Bereich eben. Das sind zwei eigentlich, die nur dafür da sind, dass Teile korrekt verpackt werden, auch für Übersee, wenn die dann schon mal 4 Wochen irgendwo auf dem Containerschiff unterwegs sind. Muss natürlich sichergestellt sein, dass die rostfrei ankommen. Und also, ich habe jetzt keine genaue Zahl im Kopf, aber also zweistellig sind wir auf jeden Fall von einem 100-Mann-Unternehmen, die sich nur mit Logistik, Verpacken, Zoll und solchen Sachen eben beschäftigt. Du hast der Vertrieb, der das Ganze vorneweg abklopft, noch gar nicht mit reingerechnet.
Okay, also auf jeden Fall über 10%, zweistellig sind wir in den Prozentzahlen, ja krass. Okay, und wie würdest du das einschätzen, so in der Entwicklung der letzten Jahre hinweg, das Thema, das ist ja eigentlich so ein bisschen eine Fangfrage, weil ich weiß, dass das Thema komplexer geworden ist, aber siehst du das auch in die Zukunft geblickt als ein Bereich, der noch wachsen wird bei euch?
Also ja, die Antwort hast du dir gerade selber gegeben, Max, aber es ist um
Moderationsskills
ein Vielfaches
2.0.
komplexer geworden. Ich habe es ja vorher schon mal erwähnt, ob der Kunde zufrieden ist mit der Europalette, mit der Holzumrandung. Nein, ist er nicht mehr, weil er eben auch gesehen hat, was man kaputt machen kann, was für einen Schaden da entstehen kann. Und wir sind da noch lange nicht am Ende. Natürlich probieren wir auch aus verschiedenen Themen, aus der Umweltsicht, aus der Produktsicherheit irgendwie was Einheitliches zu definieren, ist aber oft leider nicht möglich und dann geht es hin für hochpreisige Teile zu einer Spezialverpackung, Umverpackungen, das ganze Thema, wo der Kunde, glaube ich, auch nicht mehr groß mit dem Standard zufrieden ist. Also die Europalette ist ein nettes Transportmittel, wo aber dann eine Spezialverpackung obendrauf kommt. Dahin geht aktuell die Reise. Es ist auch so, dass wir jetzt bei einem neuen Projekt für einen Kunden, ein schönes Projekt, hatten wir die Pendelverpackung vom Kunden gestellt bekommen und die Pendelverpackung war eher da als das Blech, woraus wir das lasern. Also da sieht man auch aus Kundensicht, sie sind bereit, da tief in die Tasche greifen, hört sich so abwertend an, aber sie sind geschärft darin, dass man da auf jeden Fall nachrüsten muss. Und gerade was es angeht, was auf uns zukommt, also wir sind jetzt schon dabei, dass wir alle Teile, die fertig sind bei uns, auch fertig melden. Das schlägt dann direkt bei unserem Kunden auf. Und dadurch hat der Kunde auch die Möglichkeit, dass er seine Abholroute, das ist jetzt nicht immer, dass wir einen ganzen LKW voll machen können, sondern oftmals sind es leider nur ein, zwei Europaletten, die verladen werden müssen. Aber dass der Kunde dann auch aufgrund von diesen Fertigmeldungen von allen seinen Lieferanten sich eine Route planen kann und da auch wieder aus Kostengründen und aus Effizienzgründen sich die bestmögliche Route zusammenstellen kann. Und dadurch puffern wir auch eine Zeit lang die Ware, dass eben unser Kunde da bestmöglich einfach seine Abholroute planen kann.
Also ihr macht alles richtig, wenn es darum geht, dem Kunden das Leben leichter zu machen, ja. Zumindest was die
Das
Logistik angeht.
ist, ja, ich habe es schon erwähnt, wir verdienen nichts dran, ist aber in einem Verkaufsgespräch hinten raus noch ein nahezu unschlagbares Argument, wenn wir mit diesen Punkten einfach dann auch auffahren, weil wir oft erlebt haben, dass der Kunde dann einfach, ja, ihm gehen die Augen auf, sage ich jetzt mal ganz salopp, und sagt, ja, das ist richtig, Qualität liefern. Oder Qualität produzieren können wirklich viele. Qualität liefern, da scheidet sich dann die Spreu vom Weizen.
Sehr schöner Satz, bestätigt mich auch in meiner Predigt immer draußen bei der Kundschaft. Und ich glaube nämlich gerade der industrielle Mittelstand in Deutschland, hat schon sehr gut verstanden, wie man Ware gut produziert.
Ja.
Aber die Kühe ist dann quasi die Logistik, das Nachgelagerte, was viele so als stiefmütterliches Beiwerk, als ja, sagen wir mal, die Verpackungsartikel sind C-Artikel, da muss ich mich halt drum kümmern. Es ist ein notwendiges Übel und ihr habt dem ganzen Themenbereich einen ganz anderen Stellenwert schon gegeben. Und ich denke, es ist auf jeden Fall sehr sinnvoll oder sehr mehrwertstiftend für die Zuhörer jetzt gerade, das nicht nur mal von einem Verpackungsmenschen zu hören, sondern auch von jemandem, der direkt aus der Anwendung kommt. Ja, klasse. Du hast vorhin angesprochen, dass ihr im Verkaufsprozess relativ früh mit dem Thema Logistik und Verpackung um die Ecke kommt und eure Kunden da früh mit involviert. Wie würdest du denn einschätzen, wie hoch der Individualisierungsgrad bei solchen Projekten ist? Also habt ihr, wenn du auf einer prozentual einschätzen könntest, wie viel ist Standard und Standardverpackung, Standardprozess und wie viel ist mittlerweile in diesem individuellen, projektbezogenen Logistikbusiness?
Das ist prozentuell schwer zu sagen. Ich würde jetzt aber trotzdem mal mit einer Zahl um die Ecke kommen, dass bestimmt 25%, also ein Viertel aller Teile, die unsere Firma verlassen, da unter Spezialverpackungen fällt. Hört sich jetzt vielleicht wenig an. Man muss aber vielleicht eine andere Kennzahl mit heranziehen. Und oder mir ist aufgefallen und ich habe das auch ausgewertet, weil es mich interessiert hat, umso höherpreisiger die Teile werden, umso spezieller und umso kostenintensiver sind die Verpackungen. Wir haben Holzverpackungen für große Schweißbaugruppen oder Holzpaletten, extra Holzpaletten für große Schweißbaugruppen. Da kostet die Palette kostet fast 10% vom Wert der Teile, die wo da drauf verschickt werden. Also eher würde ich da eine Abhängigkeit erkennen. Umso höherpreisiger die Artikel sind, umso spezieller wird auch die Verpackung. Aber um die Frage eben zu beantworten, so ungefähr Viertel aller Teile ist mit einer speziellen Verpackung in Verbindung zu bringen. Auf jeden Fall.
Aber die Zahlenauswertung von dir bestätigt letztendlich auch nur noch mal ein Argument, was ich sehr oft anbringe, nämlich dass die Kosten für Verpackungen nicht einfach nur ein Sammelposten ist, der so mitläuft und der dann einmal im Jahr prozentual auf alle Artikel verteilt wird, sondern ich bin ein Fan davon, in der Kalkulation Verpackung und Logistik gleich mit in die Stückliste reinzunehmen, sauber aufzugliedern. Und wir sind mit über 10% bei deinen Spezialteilen oder bei den höherpreisigen Elementen ja auch in der Range, wo wir einen großen Hebel haben, was dieses
Ja.
Thema angeht, ja. Und jeder Euro, der ja da gespart und optimiert werden kann, ist bares Geld in euren Geldbeuteln, in der
Ja,
Wertschöpfung.
ja.
Schönes
Und
Beispiel.
wir finden das auch ein Stück weit unfair, dass der Lieferant A mit hochpreisigen Artikeln, mit teuren Paletten, quasi den Kunden B belastet, der überspitzt gesagt Stahlwinkel bestellt. Weil der Stahlwinkel, den packe ich in einen Pappkarton und legen auf eine Europalette und alles ist gut, das reicht vollkommen aus. Aber warum muss er die teure Verpackung vom Kunden A mittragen, weil man es am Jahresende umlegt, so wie du sagst, dass man sagt, okay, wir haben einen Posten Verpackungsmaterial und es wird auf alle Teile umgelegt, sehen wir für nicht sinnvoll und wir wissen dann auch nicht tatsächlich, wo das Geld herkommt, sage ich jetzt einfach mal. Klar, man kann den Posten über alles verteilen und unterm Strich geht sich auch die Rechnung dann auf, aber das sorgt auch dann ja, keine ordentliche Transparenz, wenn man dann auch C-Teile auswerten möchte, ob wir da in der Range liegen, ob wir da nachkalkulieren müssen, weil wir immer diesen Sammelposten Verpackung da rausrechnen müssten. Das ist auch nicht unser Ansatz, weil man ja auch gerade bei, also so C-Teile, sage ich jetzt einfach mal, so kleine Stahlwinkel, die ihre Daseinsberechtigung auf jeden Fall haben, unter großem Wettbewerbsdruck stehen. Und wenn man da pauschal die Verpackungskeule, sage ich jetzt einfach mal, drüber schwingen lässt, fällt man raus. Dann ist man zu teuer und erhält auch die kleinen Aufträge nicht, was wir nicht wollen. Wir wollen unbedingt auch mit dem Mittel, was wir fahren, dass wir das strikt auseinanderhalten, wollen wir natürlich auch wettbewerbsfähig bleiben. Also das zum Pauschalisieren ist das nicht geeignet.
Mittlerweile zu komplex und zu groß das Thema einfach, ja. Jetzt möchte ich mit dir noch ein bisschen Bullshit-Bingo spielen. Wie steht's denn mit dem Thema Nachhaltigkeit?
Ja.
Bei den Endkunden, bei den Endkonsumenten B2C, E-Commerce-Bereich ist das ja schon angekommen und mit einer der großen Treiber, was die Entwicklung von anderen alternativen Verpackungsmaterialien angeht, auch neue Verpackungskonzepte werden hauptsächlich aus diesem Grund angestoßen, weil man nachhaltiger wirtschaften möchte und nachhaltigere Verpackungen auf die Straße schickt. Wie sieht es denn bei jetzt dem Musterbeispiel von B2B-Geschäft aus? Also ich kann mir nichts Klassischeres vorstellen als ein Metallverarbeiter. Kommen eure Kunden auch schon mit sowas um die Ecke?
Was die Verpackung angeht, sind wir noch weitestgehend unangetastet. Ja, das muss man ehrlich so sagen, weil es auch erst bei den ganz großen Konzernen angekommen ist, dass man da wirklich viel machen muss. Man merkt, dass jetzt auch der breite Mittelstand und auch das kleine Unternehmen da aufspringt, haben aber, was die Verpackung angeht, eben mit nachhaltigen Materialien noch nicht die Berührungspunkte, wie man sich es vielleicht auch wünschen würde. Da ja, sind wir auch, wir sind ein Stück weit verschont, haben aber auch nicht das eigene Interesse, sage ich jetzt mal, da zu forschen. Oder, also, es ist ja immer noch eine Servicedienstleistung und das, was uns der Kunde vorgibt, wird umgesetzt. Und wenn er mit nachhaltigen Materialien um die Ecke kommt, dann nehmen wir das gerne auf, nehmen aber auch gerne den Hersteller der fertigen oder der ressourcenschonenden Verpackung mit ins Boot und machen da gemeinsames Geschäft. Also selber, dass man da was entwickelt, ist nicht der Fall. Was uns ist gerade die letzten 2 Jahre, so die neue Zeitrechnung nach Corona, sage ich jetzt einfach mal, auffällt, sind die Lieferwege. Völliges Umdenken, was dahingehend ist mit der CO2-Bilanz. Da werden die Unternehmen dahingehend auch gemessen. Kurze Dienstwege, am besten mit ganz vielen Stationen verknüpfen, die Lieferroute, dass die CO2-Bilanz als einzelne Teil gering ist. Also das ist das, was wir sehr beobachten. Aber somit mit groß nachhaltigen Verpackungen sind wir jetzt noch nicht voll konfrontiert.
Ja, da sprichst du aber mustergültig für eine ganze Branche, für eine Industrie. Also spiele ich auch meine Erfahrungen wieder aus dem Projektgeschäft. Ich nenne es dann immer, wenn ökonomisch sinnvolle Nachhaltigkeit im B2B. Es muss sich natürlich auch rechnen. Und gerade für kleinere Unternehmen oder auch mittelständische Unternehmen ist es immer schwierig, wie du schon gesagt hast, in die Forschung und Entwicklung zu gehen und da eine Führungsrolle zu übernehmen. Aber ähnlich wie jetzt die ersten Zeit, die sich auf so die Vermarktung eines Verpackungs- und Logistikkonzepts gestürzt haben bei euch in der Branche, kann es vielleicht auch in ein, zwei Jahren sinnig sein, die ersten oder die Vorreiter zu sein, die sich mit solchen neuen Verpackungstechniken und Verpackungsmaterialien auseinandersetzen. Aber ich gebe dir recht, das Ganze kocht gerade noch so hoch und im Moment ist das B2B weitestgehend noch davon verschont oder das heißt verschont, das ist immer auch so negativ, ist da noch ein bisschen außen vor. Kommt aber.
Ja.
Also ich denke, der Trend wird sich fortsetzen und das, was die letzten Jahre im Consumer-Bereich stattgefunden hat, wird früher oder später auch auf den B2B-Bereich überschwappen.
Ja, bin ich deiner Meinung, uneingeschränkt und ich finde es auch mittlerweile gut. Ich mag jetzt keine Werbung machen für einen Online-Diensthandel, aber das zum Beispiel das Retourschicken von Amazon komplett ohne Verpackung, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wobei ich mir dabei auch nicht sicher bin, ob die Ware, ich nehme an, ein Pulli in einer sensiblen Farbe, in Weiß, wenn ich die ohne Verpackung zurückschicke, kann dieser Pulli wahrscheinlich nicht mehr in den Handel gelangen, weil der irgendwo einen Fahrer, einen Fettfleck, irgendwas erfährt in dem langen Dienstweg. Das ist vielleicht wieder eins drüber hinaus. Es ist ein richtig guter Gedanke, Verpackung zu sparen. Aber auf Kosten der eingesparten Verpackung greift man das Grundprodukt dadurch an. Ist ja auch ein guter Ansatz, aber noch nicht zu Ende gedacht.
Das sind zum Glück Themen, wo wir uns im B2B-Bereich nicht so stark auseinandersetzen müssen. Retourenmanagement ist, glaube ich, eher eine Seltenheit, was bei uns vorkommt. Für mich ist es aber auch noch eine Riesen. Ja, natürlich. Gehen wir mal davon aus, wenn im Vorfeld alles richtig sauber aufbereitet wurde und das richtige Verpackungskonzept gut dasteht, kommt es auch selten vor. Ja. Für mich ist es halt einfach noch eine riesen Blackbox und ich wäre froh, wenn jemand da draußen, der sich in dem Bereich Retourenmanagement im E-Commerce da ein bisschen besser auskennt, wenn der sich bei mir meldet. Ich bin da offen für ein Gespräch und es ist vielleicht auch spannend fürs Publikum jetzt mal mitzubekommen, was da gerade so an Entwicklungen ansteht. Was ist denn bei dir jetzt so der Tipp, den du oder die Quintessenz, die du für dich aus eurer Entwicklung rauskristallisierst, die man jetzt vielleicht einem mittelständischen Unternehmen, kann auch eine andere Branche sein, mitgeben würdest, wenn es darum geht, sich mit dem Thema Logistik und Verpackung das erste Mal zu beschäftigen, wenn vielleicht auch intern noch nicht das Know-how und noch nicht die Kompetenzen so da sind. Wie würdest du da rangehen?
Ich würde auf jeden Fall den Tipp geben, dass wie ich das gesagt habe, dass man qualitativ hochwertig produzieren kann, das ist so, aber man kann sich auch so viel dadurch kaputt machen. Also würde ich einfach den Tipp oder die Quintessenz daraus ziehen, dass man das machen muss. Der Kunde ist bereit, diesen Aufwand zu bezahlen, weil er einfach qualitativ hochwertige Teile haben möchte. Scheut euch auch nicht, irgendwie den Kunden direkt anzusprechen und zu sagen, pass auf, wenn wir das so wegschicken, dann wird das katastrophal ankommen. Überlegt ihr was, wir organisieren es meinetwegen auch, wir bestellen das, wir leiten aber diesen Posten 1:1 weiter. Geht es da mit euren Endkunden in den Austausch? Uns hat der Endkunde damals ein bisschen erzogen, war völliges Neuland für uns, haben wir umgesetzt, haben mittlerweile einen hochzufriedenen Kunden auf der anderen Seite sitzen, weil er qualitativ hochwertige Sachen nicht nur gefertigt, auch geliefert bekommt. Und da würde ich einfach den Tipp geben, geht das Thema an, ist jetzt keine Rocket Science, ist aber einfach wichtig, um das ganze Ding rund zu machen.
Ist doch auch ein schöner Ansatz, mal wieder mit Bestandskunden aktiv ins Gespräch zu kommen und mal proaktiv auf den Kunden zuzugehen. Man glaubt gar nicht, wie überrascht die Kunden sind, wenn man auf einmal mit einem neuen Ansatz um die Ecke kommt, wo der Kunde vielleicht noch überhaupt nicht gedacht hat, dass man da eine Expertise drin hat oder dass man da bereit ist, auch mit dem Kunden eine Lösung zu finden. Vielleicht hat er ja schon stillschweigende Reklamationen, die er immer zurückgehalten hat, die noch nicht bei euch oder bei der Firma aufgepoppt sind beim Hersteller, weil es ihm das vielleicht einfach nicht wert war, den Aufwand. Aber innerlich vielleicht hat er sich geärgert, weil uns mal Teile verkratzt ankamen oder schon irgendwie mit weggebrochenen Füßen oder was auch immer da alles passiert. Transportweg.
Und wenn man Reklamationskosten hochrechnet, mit Versand, Begutachtung, eventuell was reparieren, Rückversand, Nacharbeiten, und bis dahin ist die ordentliche Pendelverpackung oder Umverpackung oder Spezialverpackung, nennen wir es, wie wir es wollen, ist viermal bezahlt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Packungsmaterialien auch ganz speziell auf ein Produkt oder auf einen Kunden angepasst, ist mittlerweile erschwinglich und fair zu erhalten. Das ist nicht mehr so, dass das Unmengen an Summen sind, die man da bereitstellen muss. Das ist wirklich auch durch modernste Technologien, durch Scannen von Bauteilen, die wo dann direkt in Schaumstoff meinetwegen eingefräst werden, ist das alles bezahlbar. Also da keine Scheu haben, machen, weil der Ärger hinten raus ist um so viel geringer als der Aufwand, den man vorne reinstecken muss.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Florian, ich habe vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, so ein bisschen auch aus dem Nähkästchen zu plaudern, was ihr bei euch neuer Betrieb und repräsentativ für eine ganze Branche in dem Bereich macht. Ich bin gespannt, wer auf den Zug mit aufspringt. Ich denke, wir werden ein breites Publikum mit dieser Folge ansprechen. Und wie kann man dich denn, wenn man im Nachgang jetzt noch Fragen zu eurem Konzept hat, wie kann man dich denn am besten erreichen?
Ich denke, wenn die Leute über LinkedIn den Podcast anschauen, Vielleicht kriege ich eine kleine Markierung und dann einfach anschreiben. Ich bin da für jeden, habe da für jeden ein offenes Ohr. Das ist gar kein Thema. Wenn da noch
Deine
Fragen sind, wie wir
Kontaktdaten.
irgendwas. Entschuldigung.
Ja. Nee, alles gut. Deine Kontaktdaten packe ich auf jeden Fall in die Shownotes und dann werden sich die Leute auf kurzem Dienstweg bei dir melden können. Super. Vielen
Sehr
Dank.
gerne. Ja, ich habe zu
Hat
danken,
mir mega
Max.
Spaß gemacht. Bis dann. Mach's
Ja,
gut.
auch.